Mir ist das heute an den Texten aufgefallen, die auch im Zusammenhang mit dem Predigtext stehen. Das ist ein Text aus 3. Mose 19 angegeben. Und ich versuche immer, die Zusammenhänge mir selber auch mal zu erschließen. Und ich will das weitergeben. Die Kapitel, 3. Buch Mose, Kapitel 17, 18 und 19, werden nämlich im Neuen Testament zusammengefasst wieder aufgegriffen. Mhm. Wer weiß wo.
Ist jetzt dritten oder vierten Buch?
Dritte.
Sinn.
Bitte?
Ja.
Bergpredigt? Nee. Nee. In der Bergpredigt findet man vieles aus den Geboten, aber das, was in diesen drei Kapiteln zu finden ist, wird an einer ganz anderen Stelle zusammengefasst. Das hat was auch mit dem zu tun. Bitte?
Dieses höhere Israel.
Nee. Das ist wieder an einer anderen Stelle.
Wochenvers zu tun? Was ihr getan habt an meinen Gewinn, das habt ihr mir getan?
Das hängt auch damit zusammen, und zwar am Ende, im 19. Kapitel. Da werden Details genannt, was das bedeutet. Weil, da kommen wir nachher noch dazu, zum Beispiel der Umgang mit Fremden oder sowas. Ja, das sind ja geringe. Nee, aber also ein Text, der ganz im Zentrum des Neuen Testamentes steht, und zwar als klar wurde, dass Gott eben nicht nur sein Volk Israel, sondern die Heidenvölker ebenfalls im Blick hat. Das finden wir in der Apostelgeschichte. Da wird auf dem sogenannten Apostelkonzil das zusammengefasst, dass sich die Gläubigen aus den fremden Völkern, aus den Griechen, Römer und Barbaren, zu denen wir ja gehören, an keine der alttestamentlichen Bestimmungen sich explizit zu halten haben, also Speisegebote zum Beispiel, und diese Regeln, die für Juden bis zum heutigen Tag von großer Bedeutung sind, außer vier Dinge werden genannt. Fernhaltung von Blut, von Erstickten, von Götzen, Opfer und von Hurerei. Diese vier notwendigen Stücken werden zweimal genannt. Also einmal bei dem sogenannten Apostelkonzil und später nochmal beziehen sich die Gläubigen in der Gemeinde in Jerusalem auf genau diesen Text, als nämlich Paulus das erste Mal von seiner zweiten Missionsreise zurückkommt und in den Tempel, sich vorbereitet, in den Tempel zu gehen. Sie hören erstmal seine Berichte und es gibt immer noch diese Spannung untereinander und auch mit den nicht-messianischen Juden, und da wird es nochmal betreffen. Es lohnt sich, das mal rauszusuchen und sich mal diese Stelle zu unterstreichen. Und wenn wir dann einmal suchen, wo diese Texte zu finden sind, wo das also komprimiert ist, worauf sich also der Apostel bei ihrer Beratung konzentriert hat, dann kommt man auf diese drei Kapitel. 3. Mose 17, 18 und 19. Und ich bitte euch, dass ihr das mal in eurer Bibel besonders vermerkt. Das sind wirklich extrem wichtige Texte, die bis zum heutigen Tag gültig werden. Auch für die, die nicht aus dem Volk Israel sind. Ich fasse das zusammen, zumindest in die ersten beiden Kapitel. Auf das dritte will ich dann hier eingehen. Kapitel 17 konzentriert sich auf Blut und Götzenopfer. Und ich bin selber überrascht, weil das sind ja Texte, die man nicht jeden Tag so liest, als ich das nochmal durch gegangen bin, wie weitgehend Gottes Anordnung zu seinem Volk war. Wir sind, also uns zu enthalten von Blut, heißt, man ist eben nicht Toloma oder Blutwurst oder sowas, das ist weitgehend unter ernsthaften Gläubigen keine Frage, das nimmt man also ernst. Aber Gottes Anordnung geht sehr viel weiter und ich bitte, dass wir das beachten. Mir ist neu bewusst geworden, auf diese Dinge muss man sich konzentrieren, auch bei der grundsätzlichen Lesart, bei der Lebensübergabe. Auf diese vier von Gott besonders betonten Bereiche. Kapitel 17 macht nämlich deutlich, dass das Volk Israel in Verantwortung genommen wird, keinerlei Schlachtung zu vollziehen, also keinerlei Blut zu vergießen. Wir sind selbstverständlich darauf geprägt, nicht das Blut von Menschen zu vergießen. Aber dieses Kapitel macht deutlich, keinerlei Blut zu vergießen, außer wenn das vorher bewusst Gott geweiht wird. Das heißt, es war den Israeliten verboten, irgendwo an ihrem Zelt oder gar außerhalb des Lagers zu schlachten, sondern sie mussten mit den Tieren, die sie gegessen haben, und das meinte nicht die Opfer, das meinte wirklich das Schlachten zum Zwecke der Nahrung, mussten sie damit vor den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft kommen und das vergossene Blut musste Gott geweiht werden. Warum ist das wichtig? Das ist besonders an der heutigen Zeit. Weil das außer Blick geraten ist, auch bei den Gläubigen, dass es bis heute keine Zauberei gibt ohne Blut. Ich selber bin noch im Erzgebirge mit dem Bewusstsein dessen aufgewachsen, dass entweder direkte Satanisten oder auch welche, die nicht als solche in Erscheinung getreten sind, regelmäßig Blutopfer zu bringen. Und wir hören und lesen, dass diese großen internationalen Netzwerke von Pädophilie, von Satanismus bis zum heutigen Tag diese Blutopfer bringen, vorzugsweise sogar mit Menschenblut, aber zur Gewöhnung mit Tierblut. Und es gibt keine Satansreihe ohne Blutopfer. Und Gott hat das seinem Volk absolut auferlegt. Jede Schlachtung nur im Blick auf ihn, nämlich den Schöpfer und Erhalter des Lebens, zu vollziehen. Es heißt dort in diesem Text, das Blut wird von jedem gefordert werden, der das einfach so vergisst. Und ich nehme, ich beziehe das auf uns, auf unsere Zeit. Einige der bekanntesten Serienmörder sind daran gewöhnt worden, Menschenblut zu verdienen, dass sie vorher Tiere verfolgen. Es gibt einige von diesen Serienmördern, die waren Fleischer. Die waren also über diesen Weg des Blutvergießens gewohnt worden, gewöhnt worden, auch dann das Leben von Menschen zu opfern. Und ich erinnere mich, auch in meiner Kindheit gab es solche Jungen, Gott sei Dank wenige, die über diesen Weg der Tierquälerei zu Satanisten geworden sind. Und das heißt, was heißt das für uns, wenn man Hasen oder einen Hund zu schlachten hat?
Ja, eine würdige Form, das zu machen. Man nimmt
selber
noch das Blut so in die Erde.
Es wird bedeckt. Ganz genau. Das ist, also diese Ehrfurcht vor Gott ist das Mindeste, was von Gläubigen verlangt wird. Und ich halte darauf, dass wir diese Verantwortung haben auch in dieser Welt. Und diese ganze, ich meine nicht mal vegetarisch, sondern vegane Bewegung ist aus meiner Sicht auch eine Spontanantwort der gesamten Gesellschaft auf diese respektlosen Umgang mit diesen Dingen. Nur bei euch, dass vor einigen Jahren, das durch die gesamte Presse ging, wie das in diesen großen Fleischverarbeitenden Betrieben Tönnies und sowas, was für eine abartige Schlachtpraktiken dort geduldet worden. Tierquälerisch. Das hat genau damit zu tun. Und diese Antwort von Gott ist nicht ernst. Und wir sind als Gläubige gehalten, uns zu enthalten von Blut. An dieser Stelle auch von Blutschuld. Das bedeutet nicht, dass wir keine Tiere nachschlachten dürfen oder gar keine mehr essen dürfen. Sondern das bedeutet wirklich in Ehrfurcht vor dem Schöpfer und Erhalter des Lebens auch mit dem umzugehen, was wir essen. Nummer eins. Also Blut und Stick, das wird, jeder kann sich in Ruhe die Verse einmal selber nochmal aussuchen. Also das Blutessen wird auch benannt, Vers 10 zum Beispiel, jedermann aus dem Haus Israel und von den Fremdlingen in ihrer Mitte weint, der irgend Blut essen wird, wieder die Seele, die das Blut isst, werde ich mein Angesicht richten und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. Und wenn Gott solche Dinge spricht und wenn das im Neuen Testament erneuert wird als notwendige Geschichte, dann ist das ernst zu nehmen. Und wenn nicht, ist das mit Sicherheit eine der Ursachen von unnötigen Krankheiten. Deswegen muss man das ernst nehmen. Also, und du sollst ihnen sagen, doch vorher schon Vers 8, jeder aus dem Haus Israel und von den Fremden, die in ihrer Mitte weilen, der ein Brandopfer oder Schlachtopfer opfert und es nicht an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft bringt, um es dem Herrn zu opfern, selber kann man ausgerottet werden, was er entführt. Um es dem Herrn zu opfern. Das ist die Grundbedeutung. Wenn Leben gegeben wird und ein Tier, was geschlachtet wird, gibt sein Leben zur Erhaltung des Lebens von Menschen, dann ist das nur legitim im Angesicht des Herrn. Des Lebens. Und wenn wir das tun, dann ist das selbstverständlich, dass wir das mit allem Respekt und mit allem Ehrfurcht vor dem Leben tun. Zweiter Bereich, dritter Bereich, Kapitel 18, lässt sich so zusammenfassen, dass euch enthaltet von Hurerei. Entschuldigung. Die letzten beiden Verse in Kapitel 17, das ist also Blut Ersticktes. Das ist ja also Götzenopferblut. Der Anfang des Kapitels Ersticktes ist Vers 15 und 16, jeder, der ein Aas oder Zerrissenes ist. Es sei eingeboren auf Fremdling, soll seine Kleider waschen und bis sich in Wasser baden und wird unrein sein bis an den Abend. Das ist das Erstickte. Was zerrissen, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Ein Tier, was von einem Löwe oder von irgendeinem Fleischfresser gejagt würde, wird erstickt. Er geht immer an die Tiere. Und dann wartet er, bis das tot ist. Ja, das ist krass, dass das also sogar vom Essen die Rede ist. Das, aus meiner Sicht ist das, bezieht sich das auf Notzeiten. Wer isst schon etwas, was schon tot ist, was dann nicht geschlachtet wird? Abgesehen davon, das blutet ja dann in der Regel auch noch aus. Aber aus meiner Sicht bezieht sich das auf die Zeit der Not. Oder auf Menschen, die wirklich arm sind, die keine eigenen Tiere haben. Für den ist so ein gefundenes wie in sich. Auch da gilt diese Regel. Verunreinigt sich. Das ist nicht so ultimativ, wie das bei Blutgenuss ist, weil das ist absichtlich oder nicht aus der Not heraus, trotzdem hat es Konsequenzen. Dann kommen wir zu dem letzten, zu der Hurerei, und da ist das ganze Kapitel 18, und auch das werde ich nicht ins Detail gehen, das lohnt sich auch zu lesen, weil das eben sehr detailliert ist, welche Regeln es gibt, was von Gott in den Bereich der Hurerei errichtet wird. Sexualverkehr zwischen Verwandten oder nahen Verwandten. Aber es ist mehr als Sexualverkehr. Es hat eben auch mit der Würde zu tun. Da gibt es diesen speziellen Ausdruck, die Blöße von jemandem aufdecken. Wir leben in einer Gesellschaft, die vergleichsweise offen ist an dieser Stelle. Wir haben ja große Bereiche des Islam, da gilt die Blöße schon, wenn man seine Haare zeigt. Und deswegen ist es verboten, dass Frauen ihre Haare zeigen. Also dann so eingehaust. Bei uns ist es durchaus legitim, in Badesachen sich zu zeigen oder auch an manchen Stellen nackt. Das halte ich alles nicht für verboten oder hurisch. Wovon hier die Rede ist, die Blöße aufzudecken. Das heißt, jemanden nackt zu machen. Guck mal, es wird uns an verschiedenen Stellen gesagt, dass die, wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst, zum Beispiel, Jesaja 58. Es gibt sowas. Schon im ganzen medizinischen Bereich hat man das ja. Da wird vor jeder Operation wird der Patient komplett entkleidet und nur bedeckt. Damit, wenn das über der Narkose zu irgendwelchen Komplikationen gibt, ohne große Stress dann Katheter gelegt werden können oder was auch immer, weitere Maßnahmen. Aber, also von daher ist die Nacktheit an sich nicht das Verwerfliche, sondern das Nacktmachen. Das kann im Schlaf geschehen, das kann passieren, wenn jemand in einer schwachen Position ist. Und Gott hat das ausdrücklich verboten. Das geht dann weiter, dass also dann auch der sexuelle Kontakt in vielen solchen Fällen verboten ist. Und dann kommen wir zum dritten Bereich. Das ist das Kapitel 19, und das finde ich auch faszinierend. Noch zu dem vorigen Bereich. Das ist dann schon drastischer als, oder mindestens genauso drastisch wie das Kapitel vorher, wo es ja heißt, dass wir bestimmte Dinge dazu ausgerottet werden. Dieser Bereich der Hurerei ist ebenfalls mit einer sehr starken Verurteilung droht. Und zwar lesen wir dann ab Vers 24: Verunreinigt euch nicht durch alles dieses, denn durch alles dieses haben die Völker sich verunreinigt und vor euch vertreiben. Und das Land wurde verunreinigt, und ich suchte seine Ungerechtigkeit an ihm heim, und das Land spie seine Bewohner aus. Ihr aber, das sollt meine Satzung und meine Rechte beobachten, und ihr sollt nichts tun von all diesen Gräueln der Eingeborenen und der Fremdlinge, die in eurer Mitte weilt. Denn alle diese Gräuel haben die Leute dieses Landes getan, die vor euch waren, und das Land ist verunreinigt worden. Das heißt, diese Dinge, die heute ebenfalls wieder weltweit, fast weltweit gemacht wird. Wir haben das zwar scheinbar in den islamischen Ländern weniger, weil dort angeblich die Ehre der Frau geachtet wird, aber dafür gibt es dort weitgehend Missbrauch von Jungen und selbst den Verkehr mit Tieren, weil man aus Angst vor Strafen gegen die Sexualmoral sich eben andere Wege sucht. Und deswegen ist heute nicht anders als zur Zeit Israels, dass eine beständige Gefahr auch für das Volk ist. Und deswegen hat Gott das sehr heftig sanktioniert, denn jeder, der einen von all diesen Gräueln tut, die sehen, die ihn tun, sollen ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes, und ihr sollt meine Vorschriften beobachten, dass ihr keine der gräulichen Gräuel übt, die vor euch geübt worden sind, und euch nicht durch dieselben Gewohnheiten wende, Herr, euer Gott. Wenn wir vorhin diese Geschichte aus dem Propheten Hosea gehört haben, dann zeigt das ja, dass fast die gesamte Zeit des Volkes Israel man sich eben gerade nicht an die Bestimmung gehalten hat. Dass selbst dem Prophet auferlegt wird, in dem Hubert zu heiraten, was ganz eindeutig verboten war, um deutlich zu machen, dass dieser Abfall von Gott so weit gediehen war, dass das ganze Volk damit verunreinigt war. Und Gott gibt dieses Zeichen. Es war dann also kein Problem mehr für Hosea, mit einer Hure verheiratet zu sein. Das war erst akzeptiert. Deswegen gibt Gott genau dieses Zeichen. Dass die Kinder dieser Verbindung mit Namen genannt werden, die das Schicksal des Volkes verarschen. Und wir dürfen davon ausgehen, dass dasselbe in der heutigen Zeit wirksam ist. Dass also Gott sich abwendet von den Gepflogenheiten des Volkes Gottes, wenn sie sich von seinen Augen halten. Und dann kommen wir zum Kapitel 19, da ist mir was Interessantes aufgefallen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, alle drei Kapitel beginnen so. Guck mal, jeder erste Vers hat genau dieselbe Einleitung. Und der Herr redete zu Mose und sprach. 17, 18, 19. Das wird dann auch nochmal im Vers 20 so aufgegriffen. Aber diese drei Kapitel sind ganz explizit so. Der Herr redete zu Mose und sprach. Und das gilt bis zum heutigen Tag. Rede zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel und spricht zu ihnen, ihr sollt heilig sein. Denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Was ist das? Ihr sollt heilig sein.
Das ist so. Abgesondert für Gott.
Viele machen das heutzutage ja mit so einem Ringlein über dem Kopf. Ja, so werden ja auch heilige Leute dargestellt auf Bildern. Im Mittelalter war das ganz beliebt und man hat das heute noch. Und hier kann man das so sehen, das ist so die Art, wie man Heiligkeit darstellt, mit so einem besonderen Schein über dem Kopf. Mein Gott, das kann ich.
Bitte? Da auf dem Bild haben wir
es. Ja, deswegen.
Ja, das ist, wir gehören ihm, wir sind reserviert für ihn.
Abgesondert ist eine der gängigen Alternativen, wie man das Wort heilig beschreibt. Abgesondert heißt tatsächlich reserviert. Hat eine ähnliche Bedeutung.
Also für mich aus der Musik heraus, aus dem Musizieren, das ist also Unterrichtung, finde ich, ist die Heiligkeit. Man muss ja erst die Informationen über diesen ja, was heilig ist oder wie da die Intonationen sind, das verinnerlichen. Und dazu gehören natürlich auch Beispiele dann.
Für mich ist, wenn wir dieses Kapitel einmal lesen, ein wichtiger Punkt erkennbar. Heiligkeit ist also nichts mit Gefühl oder Heiligkeitur. Ja, es gibt so Leute, die so heiliges Kultur haben, mit denen mag man eigentlich schon gar nicht gerne zusammenkommen, weil sie betonen ihre Besonderheit. Dieses Kapitel macht aber deutlich nichts davon, ist gemeint.
Also ich denke, um an den Vers, wo jemand sagt, ihr seid schon in des Wortes, da Jesus sagt, in des Wortes, wir sind geheiligt. Und ich denke, sich mit Gottes Wort zu identifizieren, also sich damit verbinden. Das,
eigentlich ist das Beispiel, was Heidi uns vorhin gebracht hat, das beste Beispiel, was Heiligkeit ist. Wir sind der Barmherzige, sondern auch der Barmherzige, heiliger Mann. Und das fängt tatsächlich mit dem Herzen an. Es geht ihm etwas zu Herzen. Und gelingt das, dürfen wir aus dem Gottesdienst mitnehmen. Es gibt keine Heiligkeit im Volk Gottes, ohne dass uns das, was wir hören und was zur Tat führt, zu Herzen geht. Das ist also nicht eine Frage des Verstandes oder des Intellekts oder der philosophischen Zustimmung oder irgendwas, sondern es geht immer ins Herz. Und das nimmt uns mit. Das macht was mit uns. Schaut mal, diese Geschichte. Dieser Mann, der den für tot liegen gelassenen hilft, der lässt das an sein Herz heran. Die anderen beiden kann man nicht mal unbedingt verurteilen. Wenn er tot gewesen wäre, was mit Sicherheit auf den ersten Blick nicht erkennbar war. Sie ließen ihn für tot liegen. Wenn der Priester kommt, dann war der bestimmt unterwegs, hofft noch zu irgendeinem heiligen Handlung. Und dann will er nicht sich verunreinigen mit dem Haas, was da ist. Dann wäre er bis zum Abend nämlich unsinnig nach dem Gesetz. Also schützt er sein Herz, lässt das gar nicht an sich ran und das funktioniert. Und der Levit, der ja im Dienste Gottes, heute würde man vielleicht sagen, Diakon, einer war ein Pastor, der andere war Diakon, genau so, geht vorüber. Lässt das einfach nicht an sein Herz. Ich kann kein Glück sehen. Wie viele Leute, wie oft das macht, ich kann kein Glück sehen. Oh, ich könnte nicht helfen, wenn ein Unfall ist. Natürlich, weil egal was passiert, es an das Herz geht, uns mitten etwas mit uns macht. Und mit diesem Mann, haben wir vorhin gehört, hat es richtig viel gemacht. Es hat ihm seine Reisepläne durcheinander gebracht. Es hat ihn viel gekostet. Er hat sein Persönliches gegeben. Und zwar nicht nur sein Reittier bis zum nächsten Herberge, sondern auch seine Reiseanträge. Was ist mit ihm selber passiert? Und es kostet ihn was? Und er sagt, wenn ich zurückkomme, werde ich bezahlen. Das war mir auch so. Der ist nicht damit fertig. Das meint heilig. Es verändert uns. Es macht wirklich etwas anderes mit uns. Und das ist das, was Gott von seinem Volk erwartet. Spricht zu dem Ganzen, zu der ganzen Gemeinde und sagt ihm, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Und was bedeutet das? Dass die Punkte, die dann genannt werden, uns Gottes ebenbildig oder moderner gesagt Christus ähnlich machen. Wenn es dem aus dem Herzen kommt, das ist keine äußere Sache, es mag sein, dass das äußerlich anfängt, aber das wird uns verändern. Und das finde ich erstaunlich. Und es gibt einen besonderen Ausdruck, der ist mir nie vorher aufgefallen. Ich kenne das ganz gut, denn ich habe das oft gelesen. Aber jetzt heute ist mir aufgefallen, dass jeder einzelne Punkt verstärkt. Wodurch?
Ich bin der Herr oder Gott.
Genau. Denn ich bin der Herr oder Gott. Und dann gucken wir mal, was alles da reinfällt. Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr oder Gott, bin heilig. Ihr sollt ein jeder seine Mutter und seinen Vater fürchten und meine Sabbate sollt ihr beobachten. Ich bin Herr oder Gott. Und das heißt Sabbate. Dann sind damit auch die Festzeiten mit gemeint, also die von Gott verordneten Ruhetage. Und Vater und Mutter fürchten, finde ich eine große Herausforderung. Ich finde es schön, dass ja nicht steht, Vater und Mutter lieben. Da bin ich nämlich sicher, dass das nicht geht. Es gibt Väter oder Mütter, manchmal auch beide. Kann man nicht lieben. Die verhalten sich so zerstörerisch. Und Gott verlangt nicht, dass wir solche zerstörerischen Eltern lieben. Aber respektieren. Das gehört zur Heiligkeit. Und das passiert. Ich habe heute Morgen ganz kurz ein Zeugnis einer jungen Frau gesehen. Die hat in ein paar Bildern ihr vergangenes Leben geschrieben. Das war ganz schwierig. Sie muss also in einer ganz zerstörerischen Familie aufgewachsen sein. Aber sie schreibt das in einer respektvollen Weise. Das hat mich sehr bewegt und das hat jemand kommentiert und ich habe das danach geguckt. Sie ist gläubig. Sie hat einen fürchterlichen Hintergrund. Aber es ist erkennbar, dass sie dieses Wort ernst nimmt. Weil in anderen ihrer Zeugnisse, also in anderen ihrer Zeugnisse geht hervor, dass sie Jesus gefunden hat. Und deswegen kann sie auch mit ihrer schwierigen Kindheit auf eine unfassbar respektvoll sein. Oder mit einem unfassbar respektvoll sein. Hat mich sehr gefreut.
Aber wie hat sie das jetzt gemacht?
Bitte?
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Also sie hat... Ich suche das mal und ich zeige dir das.
Ja.
Also sie hat zeugnishaft die Schwierigkeiten benannt, aber in einer so tief respektvollen Weise, wie man das kaum findet. Es gibt also endlose Leute, die im Netz ihr Elend ausbreiten und den Hass weitergeben, der sie in ihnen angesammelt hat. Das ist nichts davon. Sie hat ganz großes, ganz schwieriges Umfeld gehabt, ganz schwierigen Hintergrund, aber geht in einem Respekt trotzdem mit ihren Eltern um, dass man sich wundern muss, bis man merkt, sie ist geworden. Und deswegen ist dieses Vater und Mutter zu fürchten, das heißt nicht, sich vor ihnen zu fürchten, das bedeutet tatsächlich, Respekt vor ihnen zu geben. Weil, ich sage mal, auch vom räudigsten Vater und von der schlimmsten Mutter kann man bestimmte Dinge lernen. Und sei es, was man nicht macht. Der nächste Punkt, und das wird bekräftigt durch dieses Ich bin der Herr, euer Gott. Was heißt das? Also, in Vers 3. Ich bin der Herr, euer Gott.
Dass er diese Regeln gegeben hat. Ja, das ist nicht eine menschliche Regel. Sie kommen von ihm auch immer damit, dass wir ihm vertrauen können, weil wir das tun, dass er dann mit einem ist.
Genau, das ist der wichtigste Punkt. Mhm. Dass, wenn Gott solche Regeln setzt, dann ist das völlig egal, was wir dabei fühlen oder ob wir davon begeistert sind. unser Bezug zu Gott regelt. Wenn wir um seinetwillen das ernst nehmen, dann ist er an unserer Seite. Ich bin der euer Gott. Nicht der Gott derer, die euch hassen. Ich bin euer Gott. Das ist das Gute. Das heißt, ich kann mich drauf verlassen. Sag, okay, Herr, ich habe kein Gefühl dabei, aber um deinetwillen mache ich das. Das ändert etwas an unserer Persönlichkeit.
Also mir gibt das auch eine gewisse Gelassenheit und Freiheit, weil ich weiß, Gott ist dafür verantwortlich.
Ja.
Also er sagt mir, er ist verantwortlich und ich brauche ihn da nicht zu verteidigen. Ich brauche so in Ordnung nicht zu verteidigen und sage, ist mein Gott, bestimmt das so. Und dann wieder,
ja. Ob das
andere, Entlastung.
Genau, ob das andere gut finden oder dazu stimmen, ist völlig egal. Das ist Gottes Regel für sein Volk, weil das sein Wesen ist. Denn ich bin heilig. Also ihr seid heilig sein, denn ich bin es. So zu handeln, diese Punkte, die wir hier finden, so zu handeln, verändert Menschen in das Unbekannte. Zweiter Satz. Und ihr sollt euch nicht zu den Götzen wenden und gegossene Götter sollt ihr euch nicht machen. Ich bin der Herr, euer Gott. Was heißt das?
Und es sind große Sachen tun, weil es hier steht Nichtigkeiten und Götzen.
Wenn wir in das Ebenbild, in das Gegenüber Gottes geschaffen sind, dann ist es eigentlich logisch, dass jede Sache, die an diese Stelle tritt, eine unnütze Sache ist. Wenn nichts nützende Sachen. Und doch, wenn wir uns herumgucken, Millionen Menschen leben so, Sternzeichen, Glücksketten, was auch immer. Irgendwelche Dinge, an die man seine Hoffnung setzt. Wir sollen es dort nicht hinwenden und Ersatz nicht machen. Wie viele Kinder werden schon an den Strand mitgenommen, um irgendeinen Glücksstein zu finden? Wie voll ist das jedes Fernsehprogramm von irgendwelchen Erwartungen, von irgendwelchen Supermännern oder Menschen oder Zaubersachen? Von klein an werden Menschen weggeprägt von Gott. Und das ist was anderes als diese versehentliche Missachtung oder nicht. Das vorletzte Kapitel ist ja, wenn man so will, eigentlich eine versehentliche Geschichte, dass man aus der Gewohnheit heraus nicht auf Gott achtet. Ja, das Schlachten ohne das Gott zu weinen, das kann aus der Gewohnheit heraus passieren. Das geht eigentlich einen Schritt weiter, dass man bewusst etwas anderes an diese Stelle setzt. Das erste ist nicht weniger gefährlich. Deswegen, ich hoffe, dass wir aus diesem Sonntag mit einer großen Freude und auch einer großen Gelassenheit herausgehen, auf was zu achten, es sich lohnt. Der dritte Punkt. Geht irgendwo vor. Und da fehlt das erste Mal diese Verstärkung, denn ich bin der Herr, euer Gott. Ich gehe davon aus, dass dieser Abschnitt von Vers 5 bis 8 nicht mit einbezogen ist in diese neutestamentliche Ordnung. Doch geht es um Opfer. Und das ist ein alttestamentliche Ordnung. Wir werden noch einen zweiten Abschnitt finden. Vers 9 aber, und wenn du die Ernte eures Landes erntet, sollt ihr den Rand, dann sollst du den Rand deines Feldes nicht gänzlich abernten und sollst keine Nachlässe deiner Ernte halten. Und in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen, und die abgefallenen Beeren deines Weinberges sollst du nicht auflesen. Für die Armen und für den Fremdling sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Das ist wieder eine Regel. Das gilt eben auch für Nichtlandwirte oder für welche, die ihren Garten bauen. Geh nicht bis zum Letzten, um es für dich zu gewinnen. Lass immer andere teilhaben. Entweder was versehentlich oder selbstverständlich irgendwo abfällt. Wir haben ja das in unserem Sprachgebrauch, wenn etwas für jemanden abfällt. Ja, es geht auf diesen Sachverhalt zurück, dass bei der Ernte für andere etwas abfallen soll. Das ist ja das, wovon sich der Landwirt normalerweise ernährt oder woher er sein Reichtum nimmt. Dann geh nicht bis an die Ziele. Lass andere teilhaben. Die sollen dir nicht deinen ganzen Acker abernten, die sollen dir nicht deine Früchte klauen. Aber das ist tatsächlich bis in unsere Rechtsprechung eingegangen, dass der Mundraub nicht strafbar ist. Dass, wenn man vorbeigeht am Feldrand und beim Ehren, abzieht man dann nicht wegen Diebstahls angezeigt oder bestraft werden kann. Wenn man das unnötig kaputt schaut oder verwüstet, ist das schon wieder was anderes. Aber lass andere an deinem Teil. Auch das gehört zur Heiligkeit Gottes. Was heißt das? Gott ist großzügig.
Ich denke mal, wenn jemand Gottes Wort kennt, aber dann zum Beispiel so im Supermarkt leidet oder irgendwie dann reich ist, muss einem das eigentlich auch ins Gewissen reden, wie gehe ich mit dem Rest irgendwas übrig?
Ja.
Schmeißt das wirklich in den Container, der das vorgestellt ist, oder gibt man das als Tafel?
Ach, ne? Oder günstig weiter. Das hat sich in den letzten Jahren wirklich geändert, dass man versucht, eben in der letzten Stunde die Preise so weit runterzusetzen, dass, und man kann das sehen, also ich bin oft spät noch bei Kaufland in Schwedt. Du siehst dann die alten Omas, die wirklich die armen Leute, und offen auf das runtergesetzt. Und zwar nicht das, was von morgens ein Angebot ist, sondern so die letzte Stunde, glaube ich, setzen die Ware runter. Und dann kommen viele Leute und versuchen mit ihrem geringen Einkommen durchzukommen. Das ist richtig. Das ist heiliges Leben. Und das darf auch uns betreffen, dass wir immer wieder mit Armen teilen. Und für den Armen und für den Fremdling sollst du es lassen. Ich bin der Herr. Gott ist ein Gott, der schwach. Vers 11. Und du sollst nicht stehlen. Und ihr sollt nicht lügen. Und nicht trüglich handeln, einer gegen den anderen. Und ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen, dass du den Namen deines Gottes entweist. Ich bin der Herr. Du sollst dein Nächsten nicht bedrücken und sollst sie nicht berauben. Der Lohn des Tagelöhners soll nicht bei dir über Nacht bleiben bis an den Morgen. Du sollst einen Tauben nicht fluchen und vor einem Blinden keinen Anstoß legen. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Du sollst nicht Unrecht tun im Gericht. Und du sollst nicht die Person des Geringen ansehen und nicht die Person des Großen ehren. In Gerechtigkeit sollst du deinen Nächsten richten. Du sollst nicht als ein Verleumder unter deinem Volk umhergehen, du sollst nicht wieder das Blut deines Nächsten auftreten. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, und du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinen Weg Schuld fragst. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachfragen, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Das wird, wenn man so will, sind das, kommt das in den Bereich der Wesenssünden. Das ist das, was erstaunlicherweise im Volk Gottes eher toleriert wird als Tatsünde. Und es ist dieselbe Ordnung Gottes, dieselbe Art der Heiligkeit. Wenn das heißt, du sollst den Lohn des Tagelöhners nicht bis zum nächsten Morgen behalten, heißt, bringe den anderen nicht in Schwierigkeiten. Und das kann eigentlich nur einer machen, der selber kein Tagelöhner ist und weiß, wie sehr manche Leute auf die pünktliche Zahlung angewiesen sind. Und da sind wir wieder an dem Punkt, dass unser Herz gefragt ist, dass wir uns von Herzen mit dem Nächsten abzugeben haben. Und eine Menge Kleinigkeiten, zu viel, um das jedes Einzelne anzugehen. Aber Vers 16 soll es nicht als Verleumdung unter deinem Volk und durch deinen Völkern umhergehen und nicht wieder das Blut deines Nächsten abschütteln. Was heißt das? Ist das Blut deines Nächsten?
Sein Leben.
Auch seine Kinder. Mhm. Auch seine Nachkommen. Man kann so sehr jemanden treffen, wenn man dessen Kinder unter Druck setzt oder erzählt, was die für Mist gemacht haben. Da kann man Menschen richtig treffen. So will ich. Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Wir werden nicht anders damit umgehen können, wenn wir leben wollen wie Gott. Dass wir über viele Dinge aus Liebe hinwegsehen. Muss man also nicht alles reinpatschen. Was gehört mit in diesen Komplex? Eine Satzung sollte beobachten. Und da sind wir wieder bei einem Vers, der nicht mit dieser Formel belegt ist und ebenfalls der Abschnitt von Vers 20 bis 22. Erst ab Vers 23 haben wir wieder diese Gütigkeit. Und wenn ihr in das Land kommt und allerlei Bäume zur Speise pflanzt, sollt ihr ihre erste Frucht als ihre Vorhaut achten. 3 Jahre sollen sie euch als unbeschnitten gelten. Es soll nichts von ihnen gegessen werden. Und im 4. Jahr soll all ihre Frucht heilig sein. Im Herbst zum Preis. Und im 5. Jahr sollt ihr ihre Frucht essen. Um euch ihren Ertrag zu mehren. Ich bin Herr, euer Gott. Was heißt das? Es ist die Regel der Erstlingsgabe. Das Erste und damit das Beste gehört wird. Wenn ihr ein neues Geschäft anfangt, wenn ihr etwas, wenn ihr euren Bereich erweitert, wenn ihr den Erste Rente kriegt, geht zu Gott. Das sind diese Besonderheiten, die man ernst nehmen sollte. Alles, was erster Tag ist, ist zeichenhaft dem, der das Gelingen gibt. Der 26, ihr sollt nichts mit Blut essen. Ihr sollt nicht Wahrsager noch Zauberer treiben. Ihr sollt nicht den Rand eures Haupthaares rundscheren und den Rand eures Bartes sollst du nicht, den Rand deines Bartes sollst du nicht zerstören. Und Einschnitte wegen eines Toten sollt ihr in eurem Fleisch nicht machen und Tätowierung sollt ihr nicht an euch machen. Ich bin der Herr. Das ist der einzelne Vers, der sich mit Tätowierung, also ihr zur Zeit ist wörtlich, befasst. Ich habe mich natürlich oft gefragt, warum ist das so? Und aus der Seelsorge kann ich sagen, ich rechne Tätowierung als das, was ich seit dieser Zeit, seit ich damit zu tun habe, nenne Landebahnen für den Mond. So wie ein Flugzeug nicht überall landen kann, je größer, umso schlechter. Wer mal eine Flugreise gemacht hat, der kommt immer irgendwann auch über Flächen, wo unten Flugplätze zu sehen sind. Ja? Ich erinnere mich an meine Reise zu Leo von Juma nach Phoenix und von Phoenix dann an die Ostküste und von dort nach London und von dort wieder nach so weiter nach Frankfurt und man kommt ab und zu und sieht dann unten so die Landebahn. Dann weiß man, da könnte ein Flugzeug sein. Wenn wirklich ein Notfall ist, würde das dorthin. Und solche Zeichen sind jetzt schon Regulierung für das. Ich habe das vor vielen Jahren das erste Mal erlebt, da war es noch ganz ungewöhnlich und Tätowierungen waren eigentlich nur, kamen nur bei Menschen mit Haft. Und das war richtige Zeichen für wer im Gefängnis war, der hat sich tätowieren lassen. Nicht jeder, aber fast jeder. Da gab es sogar bestimmte Zeichen und wie viele Punkte man hatte und wo man die gesetzt hatte, da konnte man ablesen, welche Strafen es gab. Und ich habe dort das erste Mal erlebt, jemand, der über der Wortverkündigung besessen worden ist. Und zwar in einer Weise, die beängstigend war. Als ob dieser Mann eine Faust in seinen Nacken und er wird getrieben. Und wir waren damals lizenziert auf einer Seelsorgewoche. Und dann ist dieser Mann unter der Wortverkündigung getrieben worden, sie ins Meer zu stürzen. Mehrere Mitarbeiter sind leer und haben den dann abgefangen, als er schon halb im Wasser war. Und haben den zurückgebracht und es war lange so, als musste er. Dann wurde gebetet und hinterher haben wir gesehen, unter seinem Hemd war ihm ein. Also er hat es dann auch berichtet, als er wieder bei sich war und freigesetzt war, dass ihn der Teufel gepackt hat, damit er sicher so. Und dann, und er wusste nicht, es war ihm ein Teufel in den Nacken tätowiert. Er hatte das nie gesehen, es war also so, dass man das auch im Spiegel nicht wirklich sehen konnte. Es war jemand im Gefängnis, der hat zu ihm gesagt, ich mache dir eine ganz coole Tätowierung. Er hat ihm einen Teufel in den Nacken tätowiert und der hat ihn gepackt. Und solche Dinge habe ich mehrmals erlebt, dass bestimmte Körperteile dann Symptome gekriegt haben, dass das heiß geworden ist, während über dem gebetet worden ist. Und von daher nehme ich dieses Wort eins, oder ist dieses Wort einzunehmen. Ich bitte sehr darum, dass ihr auch in eurem Bekanntenkreis darauf hinweist, dass das eine Sache ist, die um Gottes Willen verboten ist. Warum?
Weil es unheilig ist.
Unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Mhm. Und unsere Haut ist das größte Organ unseres Körpers. Mhm. Und man muss das nicht jemand anders zur Verfügung stellen. Ich erinnere euch, wir hatten noch jemanden, dem auch, also in Schwerstabend, dem Teufel auf die Brust gelegt wurde, aufs Herz. Und er hat es dann, er hat es weglesen lassen, alle seine Tätowierungen. Und alle ließen sich weglesen. Dieser hat sich fürchterlich entzündet, ist extrem vereitert. Bei demselben Arzt, alles in Berlin damals gemacht worden. Und diese Satans-Tätowierung ist nicht weggegangen oder fast nicht weggegangen. Und du solltest deine Tochter nicht entweihen, sie der Hurerei hinzugeben, dass das Land nicht verurteilt wird und das Land voll Schandtaten werde. Meine Sabbate soll die beobachten und mein Heiligtum soll die fürchten im Herrn. Das ist eine besondere Verantwortung für die Väter, weil die Mädchen als schwächere Teil besonders betroffen sind. Und ich habe letztlich, ich weiß nicht, ich denke, in dem Deko war einmal so ein kurzes Video gepostet, die Wirkung des Gebets. Zwei Jungs, die unterwegs sind und eine geistliche Macht, die nach ihm greift und den einen greift und den anderen greift, will und nicht kann, was sie gebetet. Das ist also ein wichtiger Dienst. Auch wenn jemand vielleicht nicht praktisch in der Mission ist, der Gebetsdienst ist ein entscheidender, hat eine entscheidende Bedeutung zum Schutz von Gläubigen, vor allem von schwachen Gläubigen. Und ihr sollt euch nicht zu den Toten beschwören und zu den Wahrsagern wenden. Ihr sollt sie nicht aufsuchen, euch an ihnen zu verunreinigen. Ich bin der Herr, euer Gott. Denkt man, ist ja selbstverständlich. Man staunt, wie viele auch junge Jugendliche aus gläubigen Familien da mit hineingezogen werden. Und oft langwierige Probleme da. Ich erinnere mich, meine eigene Urgroßmutter, deswegen bin ich als kleiner Junge schon sensibilisiert worden. Ich war wirklich sehr klein. Unter 6 Jahre. Da hat sie die Geschichte erzählt, dass sie einmal, bevor sie sich bekehrt hat, als junges Mädchen, mit ihrer Schwester zusammen, Anfang 20, auf dem Jahrmarkt hat, die Hand hingelegt. Und dann wurde beiden gewahrsagt, zuerst ihr, ja, sie wird ein schwieriges Leben haben, ein Kind kriegen und mit 76 Jahren sterben. Und dann war ihre Schwester dran. Ach du Arme, dein Leben endet schon mit, ich glaube, 32. Und es ist eingetreten. Mit 32 Jahren ist ihre Schwester gestorben. Und von da an war meine Urgroßmutter unter dieser knechtischen Vorsicht. Ich habe sie einige Jahre später bekehrt, hat es bekannt, ist darüber gebetet worden. Aber ich habe sie in Erinnerung, weil ich war als kleiner Junge mit meinem Bruder zusammen unter ihrem großen Tisch auf dem Tischkreuz unten haben wir gespielt. Und erst ihre letzten beiden Lebensjahre waren war eine wirklich bedrückte Frau. Und erst als sie 77 war, bis mit 78 dann gestorben, wusste sie, dass dieser Fluch gebrochen ist. Und deswegen war das in der Sache, die in unserer Familie natürlich sehr ernst genommen worden ist und wo wir das weitergegeben haben und versucht haben weiterzugeben. Und das ist das, was Gott will, dass wir nicht durch solche Lügengeister geführt werden. Was denn?
Das ist ja krass. Also bei mir war genau das gleiche Alter als Heidenfluch angesetzt. Ne? Auch bei 32.
Ja?
Der Teufel hat mich im Laufe dieser Verdammniszeit in den letzten Jahren, hat er mich von ungefähr gedanklich und spürbar von ungefähr 45, was ich mein bloß leben werde, auf 32 schon mal gebracht. Und das habe ich angetrunken, da hat sich meine Mutter gesagt, ich werde sowieso immer nicht älter als 32 Jahre. Und wo ich ein Dreivierteljahr hier war, ganz am Anfang, dann habe ich die schlimmsten Zwangsgedanken meines Lebens gekriegt und bin dann abgehauen, das ist das erste Mal abgehauen, zu meiner Mutter. Und dort hat der Teufel eingeredet, ich werde Menschen umbringen. Und ich habe gesagt, das werde ich nicht machen, dann bringe ich mich um. Und da hat eine andere Stimme zu mir gesagt, ich trinke keinen Alkohol jetzt, weil ich mich betäuben wollte. Und habe ich nicht gemacht. Und ein halbes Jahr später predigst du in Polen, dass ausgesprochene Flüche der unsichtbaren Welt Macht geben, damit zu arbeiten. Und da habe ich dann gemerkt, wie exakt das Zeitplan war. Er hat mich rausgebracht.
Bevor die
Wochen. Ja. Und das war also praktisch ungefähr 4 Wochen vor meinen 32. Geburtstag,
ja, geflüchtet bin. Ja.
Das Mächte, die sind fürchterlich, also wirklich.
Ja. Und bis heute.
Und den widersteht man nur mit Gottes Hilfe.
So ist das. Und da sind wir als Gottes Volk gefragt. Ja. Und haben Autorität, wenn wir uns dahinter stellen. Haben Autorität, im Namen Jesu Menschen freizusetzen. Vor kaum Haar sollst du aufstehen und die Person eines Kreises ehren und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Dieser Respekt vor dem Alter, das hat was mit nicht nur mit Heiligkeit zu tun. Das ist heiliges Leben. Und ihr Lieben, damit dürfen wir nicht aufhören. Weil das sind Dinge, die heute, wo man über aktive Sterbehilfe und alle diese Dinge redet, das sind wirklich unsere Dienste in einem zu integrierten Zeitalter, dass wir dem entgegenstehen. Und wenn ein Fremdling bei der Wahl in eurem Land ist, so sollt ihr ihn nicht bedrücken. Wie ein Eingeborener unter euch soll auch der Fremdling sein, der bei euch wohnt. Weit, heißt nicht wohnt. Also der sich aufhält. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst, den Fremdling seid ihr gewesen im Land Ägypten, ich bin Herr, euer Gott. Das ist ja eine neue Sache, die im Moment gerade schwer umkämpft ist in diesem Land, dass man erlebt, wie Fremdlinge sich in unserem Land benehmen. Das ist nicht respektvoll. Und dann ist die Haltung der Gesellschaft so überschwänglich, man vor knapp 10 Jahren alles Fremde willkommen geheißen hat, so überbordend versucht man das heute alles außer Landes zu drängen. Und Gottes Ordnung geht anders. Auch an dieser Stelle sind wir gefragt als Gemeinde Gottes, anders mit umzugehen, und zwar sie zu lieben. Das heißt nicht, an ihnen vorbeizugehen. Das bedeutet, Liebe bedeutet eben auch zu korrigieren. Das bedeutet, sie ernst zu nehmen. Das bedeutet, uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Ich sehe im Internet vergleichsweise wenige, gerade in Deutschland, die sich auch ernsthaft und offensiv und respektvoll mit Islamisten auseinandersetzen. Ich habe mit Muslimen in der Regel in den letzten Jahrzehnten fast nie gute Erfahrungen gemacht. Ich habe ihnen oft das Evangelium weitergegeben, Bibeln angeboten, den Jesus für mich auch sprach. Und obwohl sie Muslime geblieben sind, hatte ich ihnen großen Respekt. Und ich möchte es Mut machen, dass ihr so auch mit Andersgläubigen umgeht. Erstens, denken wir mal an Ananias, den Gott schickt, um den Verfolger Saulus durch ein Gebet wieder zu ihm zu machen. Und ich komme in wenigen Minuten auf diesen Punkt nochmal. Nachdem ich den letzten Vers nämlich betrachtet habe. Ihr sollt nicht Unrecht tun im Gericht, im Längenmaß, im Gewicht, in den Hohlmaß, gerechte Waage, gerechte Gewicht, dann gerechtes Eva und gerechtes Hin sollt ihr haben. Ich bin der Herr, euer Gott, der ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Das heißt also auch wirtschaftlich oder geschäftlich sauber zu arbeiten, nicht betrügerisch. Und so sollt ihr alle meine Satzungen und alle meine Rechte beobachten und sie tun, ich bin der Herr. Da haben wir den Abschluss des Heiligen Mannes. Es ist sehr viel, aber es lohnt sich, das Kapitel immer wieder mal durchzulesen, bis das unser Alltag geworden ist. Bis das unser Leben ausmacht. So zu tun heißt, das Leben hier sich verstehen. Und jetzt springe ich zu dem Apostel Paulus. Er bezeugt das nämlich und in dieser zweiten Stelle, wo auf diesen Text aus dem Apostelkonzil Bezug genommen ist, das ist Apostelgeschichte 21, da wird er selber nochmal darauf hingewiesen, als er zurückgekommen ist und die asiatischen Juden, die ihm ja vorher bei seinen Missionsreisen schon in die Quere gekommen sind, auftauchen und die Gläubigen in Jerusalem fürchten, dass er dort zur Zielscheibe wird, was dann ja auch tatsächlich passiert. Da wird nämlich nochmal Bezug genommen auf diese Stelle was die Apostel beschlossen haben. Und zwar steht das in Kapitel 21, Vers 25, in Bezug auf die Gläubigen aus den Heiden aber, haben wir geschrieben und verfügt, dass sie nichts dergleichen halten sollen, als nur, dass sie sich sowohl vor den Götzenopfern als auch vor Blut und Erstickten und Hurerei bewahren. So, das geben die Apostel dem Paulus nochmal auf den Weg. Und er bezeugt das. Und er lebt dieses Leben, was wir ja auch vorhin durch dieses in diesem Text, den Johannes uns gelesen hat, gefunden haben. Und wie wird er bezeichnet? Wie wird Paulus dann von seinen Volksgenossen bezeichnet? Wer weiß es?
In Vers 28 steht das, dass er seine heilige Stätte verunreicht hat.
Nee, dann in Kapitel 24, Vers 5, denn wir haben diesen Mann als eine Pest befunden. Und als einen, der unter allen Juden auf dem Erdkreis aufgerollt und als ein Anführer der Sekte der Nazarener. Ihr Lieben, das ist das, was uns zum Schluss mitzugeben haben. Ein heiliges Leben zu führen, so wie Gott es will, zieht einerseits Menschen in die Gegenwart Gottes und führt andererseits Menschen dazu, uns als Pest wahrzunehmen. Dass wir uns da keine Illusionen geben. Wir denken, heiliges Leben muss die ganze Welt ja zufrieden sein. Heiliges Leben zu führen bedeutet vor allem für die Frommen, dass wir als Pest bleiben. Und dazu viel Freude.